Ja, und damit schon wieder herzlich willkommen zur vierten Folge unseres 125er Champs Podcast. Und dieses Mal dreht sich bei uns alles um die Themen Geld und Führerschein. Und das besprechen wir natürlich nicht mit meinem Co-Host Angelina, die wie immer dabei ist, alleine, sondern zu Gast sind heute bei uns Jamie. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
125er Fahrer und auch Teilnehmer der 2022er Ausgabe der 125er Champs und Gine von Gines Fahrschule. Auch an dich. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, hallo.
Aus Urbach, in der Nähe von Stuttgart. Und ihr kennt es ja vielleicht schon als engagierte und fleißige Hörer des 125er Champs Podcast. Bevor wir in die Materie einsteigen, also bevor sich gerade alles um Geld und Führerscheine dreht für die 125er, wollen wir natürlich immer ein persönliches Traumbike erfragen. Und da wir Jamie nachher nochmal hören werden, er ist quasi heute unser kleiner Dauergast, kommen wir zu Gine. Gine, dein Traumbike, es muss keine 125er sein, also keine Angst. Ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn die Zeit ein bisschen länger her ist bei dir, genauso wie bei mir. Mhm. Du darfst uns aber natürlich nicht sofort verraten, was dein Traumbike ist, sondern wir wollen nur wissen, wie sieht der Lenker aus? Stumme Lenker, gerader Lenker, hoher Lenker, Verkleidung, ja oder nein? Und die Zylinderzahl. Die drei Angaben brauchen wir und dann werden wir drei raten und mal gucken, ob wir es einigermaßen schnell hinbekommen. Wir sind gespannt.
Okay, also ich habe einen breiten Lenker und damit eine aufrechte Sitzposition. Minimal Verkleidung. Keine Verkleidung. Und drei Zylinder.
Jamie, willst du anfangen? Drei Zylinder ist ja schon mal ein gutes, gibt nicht viel.
Also ein bisschen kleinerer Kreis.
Hast du eine Idee?
Mir fällt spontan nichts ein.
Also ich würde jetzt mal andersrum fragen, wie man das früher so bei diesen lustigen Ja- und Nein-Spielen macht, weil du darfst ja nur mit Ja und Nein antworten. Kommt der Hersteller aus Europa? Also von der Insel?
Ach, machen wir das so. Also nicht direkt das Bike sagen.
Ja, das ist ja wär super schwer. Also wäre
ich
jetzt okay.
Also, nee, ich habe gedacht, dass wir einfach ganz wild reinraten.
Also kommt, ich frage trotzdem nur, also kommt der Hersteller von einer Insel aus England?
Nein.
Gut, dann kannst du jetzt gerne nochmal, wenn du eine Idee hast, nachlegen, Jamie.
Kommt der Hersteller aus Japan?
Mhm, ja.
Angelina, jetzt ist eigentlich der Hersteller schon fast klar.
Ist es eine Suzuki?
Nein.
Drei Zylinder. Es hören bestimmt Leute zu, die sich auskennen. Angelina, Mensch.
Ich habe gerade einen Blackout.
Ich würde jetzt mal ganz spontan auf Yamaha tippen.
Ja. Ja. Wie Yamaha.
Jamie. Spielt die Farbe auch eine Rolle?
Wechselt immer mal wieder?
Da bin ich nicht ganz so in der Materie drin.
Ganz famous, der heißt CP3, der Motor. Ist Yamaha wieder mit zurückgekommen nach ganz langer Durststrecke mit dem CP2 und CP3.
Ich glaube, ich werde hier von den ganzen Zuhörern richtig geknechtet, weil ich das nicht weiß.
Soll ich den Tipp geben?
Ja, die kenne ich.
Und dann hau das doch mal raus. Ich hoffe, man hat es vielleicht nicht gehört.
Ja, geflüstert.
Nee, ein Freund hat sich jetzt auch die MT-07 gekauft.
Aber ich vermute mal, es ist der große Bruder, oder? Also die große Schwester.
Ja, ich habe beides natürlich im Fuhrpark, aber meins ist meine MT-09. Begleiterin ist die MT-09 tatsächlich, ja.
Ja, sehr schön. Motorrad und immer noch super toller Motor.
Finde ich auch. Ja, super elastisch, genau. Und eine tolle Begleiterin für meine Schützlinge.
Da fährst du mit der auch direkt hinterher quasi.
Definitiv,
wenn du Ausbildung machst.
Mach's grundsätzlich von Bike to Bike.
Okay.
Das heißt, ich schule alles mit dem Motorrad mit. Bis auf die Prüfungsvorbereitung so ein bisschen. Mit dem Auto verfolgen muss man ja kurz vorm Zieleinlauf auch, ja.
Okay, dann haben wir jetzt schon mal die erste Hürde dieses Podcasts quasi genommen. Wir wissen jetzt MT-09, Yamaha steht ganz hoch bei Gine im Kurs. Ja. Und damit direkt rein in die neue Podcast-Folge und wir reden gleich über Geld. Weil ich glaube, da sind wir uns einig, irgendwie da hätten wir gerne alle mehr von und meist haben wir zu wenig für die Träume, die uns direkt ins Haus stehen. Und dann, Jamie, du hast jetzt auch den 125er-Führerschein schon vor ein paar Jahren gemacht. Wie sah es denn da bei dir aus, also finanziell? War da irgendwie eine Basis gelegt oder wie konntest du dann sozusagen drauf zugreifen?
Ja, ich habe natürlich an Weihnachten und an meinem Geburtstag immer ein bisschen Geld bekommen.
Ja.
Das habe ich zusammengespart, aber gearbeitet habe ich zu der Zeit noch nicht. Ich habe dann kurze Zeit danach beim Luis, beim Motorradladen angefangen zu arbeiten und dann habe ich davon nochmal ein bisschen meinem Papa gegeben. Weil der hat mir den größtenteils finanziert.
Okay.
Und halt noch mit meinen Weihnachtsgeschenken und sowas.
Okay.
In Kombination.
Weil man muss, glaube ich, dazu sagen, wie es ja bei vielen 16- bis 18-Jährigen ist, also du bist auch noch Schüler. Also du bist jetzt ja nicht jemand, der einfach schon eine Ausbildung ist und so weiter, sondern du gehst ganz normal noch zum Gymnasium, glaube ich, zum Technischen. Ne?
Mhm.
Und gehst also noch tagsüber zur Schule und hast nicht beliebig Zeit, Geld zu verdienen.
Nee, ich gehe ja Ich war davor noch auf dem normalen Gymnasium und habe dann danach erst gewechselt. Und da sah es ein bisschen schmal aus mit der Zeit, hatte nicht ganz so viel Zeit.
Gut, dann Gine, du hast ja die Fahrschule. Was würdest du denn sagen, wie viel muss man da für einen Führerschein aufbringen? Wir wissen alle, es variiert natürlich, aber mal grob über den Daumen gepeilt.
Für den 125er erst.
Für den 125er, ja.
Wobei sich's gar nicht so tolle unterscheidet zum großen Motorradführerschein, weil der Aufwand ja, also was wir tun müssen, so vom Pflichtprogramm, dasselbe ist, vergleichbar ist. Aber sag mal, es variiert natürlich, das hängt ab von der motorischen Fähigkeit, von der Umsetzungsfähigkeit, von der Aufmerksamkeit, von der Disziplin vor allem auch. Aber zu, ich sag mal, 2,5 aufwärts, da sind wir schon im sehr realistischen Bereich.
Für den kompletten Führerschein?
Ja.
Und dann für mich nur, weil bei mir ist der Führerschein jetzt auch ziemlich lange her. Ich werde wie immer nicht sagen, wie lange, weil das schon ein bisschen peinlich ist. aber ich meine noch, mich grob zu erinnern, dass sich diese Kosten ja irgendwie so ein bisschen aufsplitten. Also es gibt so Kosten für eine Anmeldung und so und dann auch für die TÜV-Prüfung. Weißt du da irgendwie so grobe Hausnummern, was sowas dann ungefähr kostet?
Also es ist tatsächlich so, dass es so eine sogenannte Grundgebühr gibt für eben für den Theorieunterricht und für den Verwaltungsaufwand, für die Antragstellung. Das ist so die Grundgebühr, die liegt so bei... interessiert es euch? Jetzt
ist ja
von Region zu Region unterschiedlich. Ich spreche jetzt mal für grob fürs Remstal, also für meinen Bereich Urbach-Schorndorf. Deshalb bin ich jetzt konkret bei 450 Euro.
Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil du hast gerade gesagt, das ist sozusagen dieser auch der Theoriebereich.
Genau.
Sind da alle Theoriestunden gedeckelt? Ja. Also auch, ob ich jetzt 20 oder 30 mache oder wie ist das aufgeteilt?
Du machst praktisch in der Theorie Pflicht. Das Pflichtprogramm beinhaltet 12 Doppelstunden sogenannte Grundstoff. Theorie, wo es um allgemeine Sachen geht, wie Vorfahrt, Vorrang, Geschwindigkeit, Abstand und so weiter. Das allgemeine Gedöns, sage ich mal, das uns ja alle betrifft. Plus 4 motorradspezifische Einheiten. Also sind wir bei 12 und 4, 16 Unterrichtseinheiten a 90 Minuten. Das ist natürlich in dieser Grundgebühr inkludiert.
Mal ganz kurz zu den Theoriestunden. Die kann man ja aber auch, also ich weiß zumindest von mir, die kann man auch an einem oder an mehreren Tagen auf einmal machen, zum Beispiel in den Ferien. Bietest du das zum Beispiel auch an?
Bei mir ist es so, dass ich ausschließlich Kompaktkurse, Intensivkurse anbiete. Das heißt, ich war in meinem früheren Leben, haben wir das auch mal gemacht, an fixen Tagen, so Dienstag, Donnerstags fortlaufend. Jetzt mache ich so, dass ich eigentlich so im Quartal einen Intensivkurs mache und da packe ich das sehr kompakt zusammen. Ich treffe mich an einem bestimmten Tag mit der ganzen Gruppe, die sich dafür angemeldet hat. Ich habe so Lerngruppen, also da kommt dann auch kein Seiteneinsteiger dazu, das ist eine fixe Lerngruppe. Und dann terminieren wir alle 16 Termine praktisch gemeinsam durch. Und dann kann es tatsächlich mal sein, dass wir in der Woche 3 Einheiten machen, dass wir an einem Abend mal 2 Lektionen machen am Stück mit einer Pause dazwischen. Also es ist individuell. Ziel ist immer so, in 3 bis 4 Wochen fertig zu sein mit der kompletten Theorie. Ja.
Kurze Frage von mir noch. Ist es nicht ein bisschen kompliziert, dann die ganze Lerngruppe immer zu bekommen, um einen Termin zu haben?
Ja, ist so ein bisschen eine Frage der Philosophie und auch der Ankündigung. Aber das funktioniert eigentlich ganz prächtig, weil ich habe immer so eine Warteliste oder so eine Anmeldeliste oder Reservierung auf einen bestimmten Termin. Und dann macht man ja alle Termine mit der Gruppe gemeinsam aus. Und dann nehmen wir wirklich auch nur Termine, die auch funktionieren, wo auch jeder Zeit hat, natürlich in erster Linie.
Wie lange dauert das dann ungefähr?
Bis wir alle Termine gefunden haben.
Oder bis alle Termine abgeschlossen sind.
Bis alle 16 Einheiten durch sind, so 3-4 Wochen. Da gucke ich eigentlich sehr kompakt. Gut. Ich mache es gern außerhalb der Ferien, weil in den Ferien fehlt immer irgendeiner.
Ja.
Und dann muss man den im nächsten Kurs, muss der dann nachholen. Das ist schon mal ein bisschen schade. Also ich mag es einfach von meiner Philosophie, wenn man so Verbindlichkeit hat und so, das familiär ist und verbindlich, so eine Lerngruppe.
Dann hast du gerade gesagt, so dieser Grundstock, da sind ungefähr 450 Euro ungefähr, jetzt bei dir Remstal halt in Urbach. Aber du hast auch vorhin schon gesagt, dass die komplette Ausbildung quasi 2.500 Euro kostet. Also da ist ja noch eine Differenz von 2.000 Euro. Ne?
Ja.
Also so, das ist ja schon dicker Batzen. Wie setzt sich denn dieser große Betrachter noch zusammen. Mhm.
Natürlich hat man die sogenannte Grundausbildung zu absolvieren. Ja. Und das kommt natürlich dann drauf an, was der Schüler so mitbringt an den vorhin schon genannten Voraussetzungen. Grundausbildung zum Erlernen, also dient der Fahrzeugbeherrschung. Mhm. Fahrzeugbedienung, Fahrzeugbeherrschung deckt grob ab den Langsamfahrbereich, den fahrdynamischen Bereich, den Bereich der Notmanöver, den Bereich der Reifestufe quasi. Und wir müssen ja auch in der Stadt rumfahren, wir müssen ein bisschen rausfahren. So, das ist die sogenannte Grundausbildung. Und das heißt, wenn mein Schüler so weit ist, dass er weiß, was er tut, sowohl beim Langsam als auch beim Dynamischen unterwegs sein, also dann fahre ich mit meinem Motorrad mit, dann fahren wir raus und dann kommen die Pflichtstunden, die sogenannten Pflichtstunden noch dazu, das sind die Sonderfahrten. Die setzen sich zusammen aus 5 Überlandfahrten. Da geht es tatsächlich auch ums übers Landfahren, Schwerpunkt Kurventechnik, Kurvengeschwindigkeit, Kurvenstile, bergauf, bergab, da ist im Remstal natürlich optimal geeignet. Dann haben wir noch 4 Autobahnfahrten. Fahren wir dann schon mal rüber, dann auch Richtung Alb, also Richtung A8, dass wir es mal dreispurig haben auf die Alp und so. Kämpfen mit den LKWs, gell, haben wir auf dem Alpaufstieg. Und 3 Pflichtstunden nachts, also Beleuchtungsfahrt, bei Dämmerung, Dunkelheit kommen noch dazu. Sprich, wir haben die Grundausbildung, wir haben die Phase der Sonderfahrten und dann kommt die Phase der Prüfungsvorbereitung. Und dann die Prüfung. Und das ist so das Paket, wo sich dann eigentlich in den Bereich 2.500 plus
abbildet.
Genau.
Und wie viel kostet dann jetzt so eine Fahrstunde?
Im Moment 62, das ist die Übungsstunde, 62 okay. Euro.
Und bedeutet dann auch, je nachdem, wie viele Fahrstunden ich brauche, das mehr kostet es dann am Ende?
Ganz genau. Mhm. Und da muss ich deutlich sagen, dass jetzt bei meinen jungen Wilden, die Fahrzeugbeherrschung relativ schnell erledigt ist. Jeder hat vielleicht auch schon mal probiert und so ein bisschen guckt beim Kumpel oder mit drauf oder mit Papa oder Mama, egal. Also das haben wir relativ schnell im Griff, die Fahrzeugbeherrschung. Wo es manchmal ein bisschen mehr gilt, hinterher zu sein, ist einfach die Verkehrsbeherrschung, die Umsetzung draußen, die Verkehrsdisziplin, die Regelkenntnis und natürlich auch die Einhaltung der Regeln. Manchmal kennt man sie ja, aber sagen wir mal, das umzusetzen soll und ist natürlich nicht immer konform.
Aber jetzt mal so aus deiner Erfahrung gesprochen, also wie viele Übungsstunden oder Übungsfahrten brauchst du dann ungefähr für so eine 125er Ausbildung? Ich habe jetzt nicht so schnell 2000 durch 62 teilen können. So.
Ja, so geh mal so mit bis so plus minus 20. So.
Okay.
Ist eigentlich, sagen wir mal, der Schnitt. Es gibt immer welche, die sind, na, die haben es praktisch schon mit in die Wiege gelegt bekommen, die sind drunter. Und es gibt welche, die tun sich immer ein bisschen schwerer, warum auch immer. Und dann sind wir halt auch ein bisschen drüber. Also wir sprechen immer so von Durchschnittswerten. Ja.
Gut, Jamie, du hattest ja vorher schon gesagt, du konntest relativ gut fahren, als du mit deinem Führerschein angefangen hast. Wie sah es bei dir aus?
Ich bin davor mit meinem Papa immer auf den Übungsplatz gegangen. Und dann hatten wir da schon relativ viele Stunden. Und dann ging es auch in der Fahrschule ziemlich fix.
Also musstest du nicht so viele quasi Übungsfahrten machen, um das dann drauf zu haben quasi. Dein Fahrlehrer dann damals, der nicht Gine war, zu überzeugen.
Ganz genau.
Jetzt hat der Jamie gerade schon gesagt, so dass er die sowas gibt, so Übungsplätze halt. Würdest du das auch Fahrschülern, die vielleicht schon eine eigene 125er haben und die dann vielleicht mit ihrem Eltern, Bruder, Mutter oder sowas dahin fahren, da nochmal zu üben, auch mit der Gefahr vielleicht, eigenes Material kaputt zu stürzen, weiß man ja nie. Ist das eine gute Idee, sowas zu machen oder wie siehst du das?
Definitiv befürworte ich sofort und jederzeit. Ich sage auch, wer auch immer irgendein Firmengelände hat, wo man eine Schranke zumachen kann, wo man ein Rolltor hat oder so, also ganz abgeschotten ist, trainiert, was ihr könnt. Jede Trainingseinheit ist eine gute Einheit, bringt Fahrerfahrung und spart Zeit und Geld. Und das ist unser beidiges Ziel. Definitiv ja. Uneingeschränkt, ja.
Ich denke, vor allem im Anfang und sowas nimmt es eine große Hürde weg, weil dann hat man keine Gedanken mehr, ob man jetzt anfahren kann oder nicht und ob man jetzt überhaupt fahren kann. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz praktisch. Und auch wenn man da nicht um die Kurven fährt wie auf dem Übungsplatz, sondern einfach auf irgendeiner geraden Straße, bringt auch schon mal was.
Also quasi diese Grundmotorik einfach schon drin zu haben, das Spiel mit Kupplung, mit Fußbremse, mit Gasgriff, dass man einfach weiß, wie es im Grundsätzlichen funktioniert.
Genau, weil dann kann man sich auch um einiges schneller auf die Regeln, auf die Straßenregeln konzentrieren.
Ganz genau. Und ich kann, wenn der Schüler schon was mitbringt an Fähigkeiten, freue ich mich eigentlich immer und gesagt, jawohl, dann kann ich mich tatsächlich auch mehr um die Disziplinsachen kümmern, um die Umsicht, um den Blinker und das, was ja auch noch alles dazugehört.
Ich hätte nur eine Zwischenfrage. Ich weiß, dass du gleich möchtest, Angelina. Ja, weil die Sache ist ja nur die, ich habe es gerade schon mal kurz anklingen lassen, wenn ich natürlich auf dem Privatgelände oder für mich selbst übe und muss dann meine eigene 125er, die ich vielleicht schon habe, mitnehmen. Wenn ich die natürlich dann umschmeiße oder mal hinfalle, dann ist es ja mein Geld sozusagen. Dann mache ich ja mein Fahrzeug kaputt, was dann eigentlich ja nicht so richtig toll ist, weil will ich ja immer mal weiterfahren, wenn ich die Führerschein habe. Wie sieht's denn aus bei Fahrschulen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass immer alles super glatt geht, weil ich glaube, so ein Motorrad kippt auch mal um und so weiter. Was erwartet den Fahrschüler da?
Nix, es ist ja im Fahrschulpreis, dieses Risiko ist ja in dem Fahrstundenpreis inkludiert. Das ist eigentlich schon mal PP für mich dann.
Okay.
Na, klar. Deswegen setze ich auch alles daran, dass das nicht passiert. Ist ja klar.
Ja, aber es ist auch eine wichtige Info, glaube ich, dass man da weiß, also ist man auf der sicheren Seite und braucht sich in der Richtung auch keine Sorgen zu machen, dass nachher irgendjemand kommt und sagt, hier, aber hast du nicht das Kleingedruckte gesehen, irgendwie 2000 Euro Selbstbehalt?
Definitiv.
Hand auf.
Nicht. Wobei mein persönliches Problem damit, wenn es einen Umfaller mal gibt oder so, man steckt nicht drin, wir sind alles Menschen, aber da geht es mir, hauptsächlich der Schüler ist heil geblieben, ne? Das Material ist ersetzbar, was soll das, gell? Aber wie gesagt, das ist inkludiert im Fahrstundenpreis.
Okay.
So, dann frage ich jetzt mal.
Ja.
Nee, du hattest ja vorher gesagt, circa 3-4 Wochen, dann hat man Theorieunterricht durch.
Ja.
Dann kommt ja die Theorieprüfung und dann fährt man ja. Wie lang dauert das komplette Prozedere, bis ich dann am Ende meinen Führerschein in der Hand habe?
Gute Frage. Man muss unterscheiden. Das eine ist der reine Formalismus. Das heißt, der Schüler kommt zu mir. Ich fülle ihm einen Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis aus und die muss er dann zusammen mit meinem Passbild, mit dem Erste-Hilfe-Kurs und mit dem Sehtest bei seinem ortsansässigen Rathaus dann abgeben. Es geht dann dieser Führerscheinantrag vom Bürgermeisteramt, also vom Rathaus, über das Landratsamt zum TÜV.
Mhm.
Und dieses Prozedere dauert unterschiedlich lang, je nach Landratsamt. Wir hatten in den letzten Jahren, da hing auch mit Corona zusammen, hatten wir teilweise Wartezeiten, ich spreche jetzt für meinen Bereich Kremsmoor, tatsächlich von 6 Monaten.
6 Monate?
Ja. Und dann war das dann so, dass ich bei der Anmeldung und gesagt habe, ey, ich gebe dir den Antrag mit, gebe das beim Rathaus ab und dann passiert erstmal gar nichts. Weil wenn wir sofort durchstarten mit der Ausbildung, dann bist du fertig, die Papiere sind nicht da, du kannst somit keine Theorieprüfung machen, somit auch keine praktische Prüfung machen, dann hast du eine riesen Pause. Und deswegen setzen wir die Pause lieber vorne hin. Das heißt, ich habe immer so 4 Monate etwa gewartet und nichts getan quasi und dann aber Attacke. Das heißt, fahrschulmäßig sind wir sehr schnell, weil ich verzahne ja das Theoretische mit dem Praktischen. Und wenn der Führerscheinantrag dann da ist, dann können wir wirklich dann auch das parallel laufen lassen, was es sehr stimmig macht. Und dann können wir je nach Zeitfenster von mir bzw. vom Schüler, können wir da in, sagen wir mal, 8 Wochen fertig sein. Ich hatte auch schon Leute, die sind in 4 Wochen fertig.
Okay.
Oder auch in 3 Monaten. Also das ist so ein bisschen an der Flexibilität.
Ab wann darf ich denn starten? Also wie alt muss ich mindestens sein, um sozusagen diese Anmeldung einzureichen?
Mit dem Führerscheinantrag ein halbes Jahr vor Erreichen des Mindestes. Haltbarkeitsdatum, nein, Alters. Das heißt in dem Fall mit 15,5, genau.
Und mit 15,5 darf ich den Antrag einreichen und wenn es dann zügig läuft, kann ich auch dann gleich mit der Ausbildung starten.
So ist es, genau.
Gut, dann hoffen wir, dass es immer zügig reicht oder läuft, damit man dann mit 16 auch einen 125er-Führerschein.
Im Moment geht es wieder sehr schnell. Es ist ein bisschen
eine Wellenbewegung.
Ja, ein bisschen schwierig oder spannend.
Ja.
So, dann kommen wir jetzt mal wieder zum Thema Geld zurück. Jamie, du hattest ja dann auch den 125er-Führerschein bestanden. Wie ging es dann weiter? Du wolltest, denke ich mal, auf jeden Fall ein Motorrad haben. Was hast du dann, wie lief es mit dem Geld? Wo hast du es überhaupt her? Hast du noch genug Taschengeld gehabt? Oder?
Ja, also meine Schwester hatte zum Glück davor eine 125er. Und
okay.
Die konnte ich ja dann natürlich dann für einen schmalen Taler einfach abkaufen. Und ja, das habe ich dann auch so ein bisschen mit dem Geld vom Luis und halt auch ja, habe ich einen Vorschuss bekommen, sage ich mal, habe das Motorrad halt einfach in der Garage stehen gehabt.
Okay.
Und konnte es dann so ein bisschen abbezahlen und halt, wie gesagt, auch nochmal mit den kommenden Weihnachten wurde da auch nochmal ein bisschen Geld abgedeckt.
Nein, das ist ja okay. Also praktisch, das wurde einfach bei dir weitervererbt. Also ich weiß es bei mir damals, ja. Da war es auch so. Mein Bruder hat auch nach mir damals den Führerschein gemacht und der hat auch mein Motorrad weitervererbt, was ich dem dann auch günstiger verkauft habe. Hattest du denn die 125er dann schon da über deine Schwester? Also war schon klar, dass du die übernehmen würdest? Oder
ja.
Also die war schon, bei dir war schon fest verankert, ey, meine Geschwister fahren oder meine Schwester fährt halt einfach und das will ich auch machen. Also da gab es gar keine Zweifel so.
Nö, da gab es keine Zweifel. Und auch dann mit dem Motorrad gab es auch keine Zweifel. Meine Schwester hat dann eine größere Maschine bekommen.
Okay.
Und dann war es klar, dass ich die 125er bekomme. Und mit der bin ich dann ja auch auf den Übungsplatz gegangen.
Ja.
Und dann wird der schon relativ viel geübt.
Und das war auch, okay, ich glaube, das ist eine RC125, die deine Schwester dann hatte und die du jetzt hast. Also das war auch so dein Beuteschema. Also der hättest, KTM passte dann auch.
Ja, also ich hätte wahrscheinlich, hätte ich jetzt die ganz frische Wahl, hätte ich mich für eine Duke entschieden.
Okay.
Aber ich bin sehr zufrieden mit der RC. Also ich glaube, war auch ganz gut, dass ich die schon so bekommen habe.
Okay.
Und es war auch für mich nochmal um einiges besser, weil in meiner Fahrschule war dann auch eine Duke als Fahrschulmotorrad und dann KTM.
Gab man sich schon so ausgekannt
relativ,
quasi.
Relativ ähnlich, genau.
Gut, und jetzt wieder zurück an dich, Gine. Wenn man dann den Führerschein hat und ich sage jetzt mal auch das Motorrad dazu hat, was braucht man denn dann noch? Also ich weiß, viele kaufen sich dann schon, bevor sie den Führerschein anfangen, irgendwie Helm, Klamotten, Bekleidung insgesamt. Leihst du das dann auch aus zum Beispiel? Kaufen sich dann die meistens erst danach? Was ist so deine Tendenz und wie viel kostet das Ganze vor allem?
Mhm. Also mittlerweile, da haben sich die Zeiten geändert, gell? Ich sag, vor Corona, ich habe immer so einen Fundus in allen Größen eigentlich, wo ich tatsächlich ausleihen kann, auch alles von Schuhe, Hose, Jacke, Rückenprotektor, Handschuhe, also komplett.
Das ist bestimmt aber auch ein bisschen eklig teilweise.
Das hat sich jetzt durch Corona, gut, du musst es eigentlich waschen, musst es pflegen, musst es auch mal zum Schneider bringen, weil der Reißverschluss so gewaltig wird und so. Mit Corona hat sich das natürlich komplett schlagartig geändert. Da war das dann mit Ausleihen eben tabu, klar. Das Thema Hygiene haben wir jetzt einfach auch, hat einen anderen Stellenwert natürlich nochmal. Und die Schüler haben alle eigene Klamotten. Und zwar komplett. Also bei mir ist schon immer so, ich mache es jetzt seit 30 Jahren, dass kein Schüler bei mir jemals in der Jeanshose fährt oder in die Turnschuh fährt. Die müssen immer angezogen sein. Komplette Schutzkleidung, die Verantwortung habe ich für meinen Schüler. Und wie gesagt, man weiß ja auch nicht, ob mal was passiert, da muss ja gar nicht schuld sein. Und es ist jetzt mittlerweile auch in der Prüfungsrichtlinie so, dass die auch gar keine praktische Prüfung fahren dürfen ohne komplette Schutzkleidung.
Das ist ja auch... Ja.
Macht ja Sinn.
Ja.
Macht ja Sinn.
Aber diese Schutzkleidung willst du immer noch stellen können. Also das kann man immer noch auch jetzt nach Corona, auch wenn die Hygienevorschriften strenger geworden sind. Also man muss nicht mit Schutzkleidung zur Fahrschule kommen, sondern die Fahrschulen in der Regel stellen auch entsprechende Ausrüstung.
Angenehmer sind immer eigene Klamotten, weil es einfach auch in der Regel besser passt. Das, sagen wir mal, die Leihkleidung ist immer so ein bisschen ein Kompromiss. Ne? Ich habe aber nichts weggeworfen deswegen oder so, weil das sind ja gute Klamotten. Das heißt, im Notfall kann ich immer hier und da auch mal mit dem Rückenprotektor oder so aushelfen. Aber wie gesagt, im Idealfall, Helme haben sie eigentlich alle selber und das ist ja auch nachvollziehbar. Genau.
Nun hast du gerade schon angesprochen, Rückenprotektor, zweimal sogar. Also das scheint so ein Bauteil zu sein, was dir besonders wichtig ist. Nun reden wir ja ganz viel über Kosten. Und ich meine, Motorradstiefel gibt es so von 50 bis nachher bei Daytona, ich glaube, bis 600 Euro und so weiter. Anzüge gibt es auch so von 50 bis 2000 Euro. Wo würdest du sagen, worauf muss man achten? Und wo kann man sagen, okay, wenn das jetzt nicht High Performance ist, das taugt auch für einen Einsteiger noch. Da kann man so ein bisschen die Sicherheit zurückschrauben. Aber wo darf man Sicherheit auf keinen Fall ignorieren? Wo muss man gucken, dass man wirklich gute Ware am Körper trägt? Also natürlich überall, klar, wo würdest du sagen, hey, das muss jetzt nicht das alleroberste Regal sein?
Vielleicht. Also eigentlich überall und alles, was du anhast, ist besser als das, was ungeschützt damit fährt, klar. Und aber ich sehe es schon auch so, dass, sagen wir mal, die Jugendlichen einfach in die Schule fahren mit ihrem Bike und wer will denn dann mit richtig fettem Motorradstiefel in der Schule sitzen? Ich meine, da stört sich irgendwann der Nachbar, weil es da im Norden oder so. Also es muss einfach auch lebbar sein, es muss pfiffig sein. Deswegen, es gibt ja mittlerweile auch so Sneakers, also vom Outfit sind des Sneakers, die müssen halt mindestens knöchelhoch sein, aber es sind relativ leichte Schuhe mit einer super stabilen Sohle. Ein guter Kompromiss, das würde ich jetzt einem niemals empfehlen, wenn der auf Rennstrecke fährt, aber so für die Schule, für den, sagen wir mal, normalen Alltag oder vielleicht am Badesee jetzt demnächst, ist doch so ein pfiffiger, leichter Motorradschuh, den man es gar nicht ansieht, als super, super Wahl einfach. Und so ist es mit Jacke, Hose auch. Es gibt Jeans mit Protektoren drin, wo man es gar nicht unbedingt sieht, dass das jetzt eine Motorradhose ist. Und da ist auch die Bereitschaft größer, dass man das natürlich auch anzieht.
Mhm. Ja, jetzt hast du mir schon meine Frage beantwortet. Ich wollte nämlich fragen,
der Jeans,
wie es mit Jeans aussieht.
Ja, habe ich jetzt auch.
Genau, aber nochmal apropos Protektoren und so. Es gibt natürlich, überall sind Knieprotektoren drin. Teilweise sind ja gerade in Jacken keine Rückenprotektoren drin. Die muss man natürlich nachkaufen. Ja. Wie sieht's jetzt zum Beispiel mit Hüftprotektoren aus? Würdest du sagen, ja, auch auf jeden Fall mit reinnehmen in die Hose oder?
Ach, kann man jetzt sagen, eigentlich, es sieht halt aus, ist ein bisschen Michelin-Männlich ploppt da auf, ne? Das ist nicht so wirklich beliebt, so seitens der, ne? Rückenprotektor kannst du ja in Form eines T-Shirts quasi drunter ziehen. Das finde ich eigentlich noch ganz gut lebbar einfach oder integrierbar in der normale Alltag. Aber ja, es muss einfach auch passen. Es muss einfach auch ein bisschen pfiffig aussehen. Mhm. Und so mit den Hüftprotektoren. Also sagen wir so, da würde ich jetzt der erste Abstrich machen.
Fragen wir doch mal direkt in die Praxis rein. Du machst jetzt ja keine Fahrschule mehr, Jamie, sondern du bist ja mit der 125er unterwegs.
Genau.
Was trägst du, Leder oder Textil?
Ich trage Textil, aber ich kann schon mal vorab sagen, wenn ich jetzt in die Schule fahre oder sowas, da ziehe ich mir keine Schutzkleidung an, muss ich beichten. Und ich brauche auch nur 5 Minuten oder sowas. Geht relativ fix.
Also natürlich Helm ist immer dran. Handschuhe, sagst du auch?
Ja, Handschuhe auch immer dran.
Okay,
auf jeden Fall.
Aber so Jacke und so weiter ist dann einfach so eine normale Jacke oder hast du dann immer noch eine Motorradjacke an?
Ich habe meistens eine normale Jacke an.
Okay.
Und für so Kurzstrecken ziehe ich nur normale Klamotten an. Aber wenn es dann mal ein bisschen eine längere Strecke ist, dann auf jeden Fall Schutzkleidung.
Und die ist auch komplett mit Protektoren geschützt bei dir sozusagen?
Genau, das ist eigentlich immer, die meisten Sachen sind integriert.
Okay.
Auch Rückenprotektor ist in der Jacke schon integriert und genauso wie Knieprotektoren.
Sehr gut. Also so soll es sein, oder?
Ja, aber Handschuhe zieht er immer an und das finde ich toll, Jamie, das tust du so beibehalten, weil das, was man am ehesten, was ich beobachte, ist das Erste, was man auslässt, den Handschuh. Und da sage ich mir, hey, überleg mal, was du mit den Händen alles so machst, gell?
Ja, ja.
Wofür du die brauchst.
Und die meisten kennen es ja vielleicht schon, wenn man so mal mit dem Fahrrad hinfällt.
Ja, genau.
So bei 20 km/h, was das für hässliche Narben oft gibt und die wehtun.
Ja, und wenn man fällt, dann sind natürlich die Hände das Erste, was man ausstreckt.
Genau, ganz es gibt ja diesen Abstützreflex, ganz normal, und der ist dann halt oft zum Leidwesen. Ne? Also von daher, Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe.
Ja. Gine, wir hatten es vorher schon angekündigt, deine Tops und Flops aus deiner Motorradkarriere jetzt wäre der Zeitpunkt. Erzähl mal so ein bisschen.
Fangen wir mit den Flops an, oder? Um dann nachher noch was mit der Schönen weitermachen zu können.
Okay, dann fangen wir mit den Flops an.
Okay, das sind natürlich schon, also so ein paar Schusselprojekte so innerhalb. Ich fahre jetzt 35 Jahre Motorrad. Da gab es natürlich schon so Schusseleinheiten, ne, so einfach gedankenlose Sachen. Ich kann mich jetzt spontan erinnern, da wollte ich, das war vor der Fahrschüler, da sind wir mit 2 Fahrschülern so nach Bad Urach gefahren, vor der Überlandfahrt, super. Und ich habe meinen Sohn sogar noch mitgenommen, hinter drauf. Ne. Und dann haben wir vorher schon so ein paar Bremsübungen gemacht, auch mal aus höherem Tempo runtergebremst, so aus 80 und so. Und Vorübung war so das blockierte Vorderrad, das war alles die Zeit noch vor dem ABS. Mhm. Und ich will das nochmal schön so demonstrieren, um einen Lösreflex, na, ich guck da mal zu, da passiert gar nichts. Und irgendwie war ich ein bisschen träge oder meine Hand irgendwie etwas, keine Ahnung. Und ich habe aber nicht rechtzeitig aufgemacht und bin praktisch rucki-zucki auf der Nase gelegen. Toll, na, nichts passiert, alles okay, das war Tempo 30, aber das reicht im Zweifel. Aber das war eigentlich so ein klassischer Vorführeffekt, wo ich gesagt habe, guck doch mal, Lösreflex, wie wichtig, und zack, lag ich auf der Schnauze mit meinem Sohn hinten drauf. Ne? Oh, yeah. Das waren natürlich schon so Peinlichkeiten, wo ich sage, bah, das dürfte ja eigentlich nicht passieren. Ne? Und so in die gleiche Richtung ging's mal. Das war, glaube ich, meine größte Peinlichkeit in meinem Leben. Da ist ja heute noch, kriege gleich Hitzewallung. Das war beim Nürburgring-Training. Da fuhr ich vorne raus als Instruktor, ne, und habe dann da 8 Teilnehmer hinter mir. Mythos Nordschleife, wunderbar. Und ich hatte für diese Runde tatsächlich ein Motorrad von der Motorpresse ausgeliehen. Das war so ganz neue, damals neu rausgekommen, so eine CBR 600, quietschgelb. Na? Und der Mitarbeiter der Motorpresse sagte, ja, Gine, dir gebe ich das Motorrad mit. Ich durfte die eigentlich gar nicht so, aber dir gebe ich sie mit, weil da weiß ich, da passiert nichts. Na? Und ich fahre mit der und wunderbar und so kurz vorm Zieleinlauf, also so kurz vor der Döttinger Höhe, das ist so die lange Zielgerade, hat mich, ich weiß nicht, was mich geritten hat, eine geile Kiste und ich ziehe das Gas auf. Der Gang war aber ein bisschen kleiner, als das sinnvoll gewesen wäre und das Ding macht einen Highsider und ich sitze auf dem Arsch. Ne? Weiß ich heute noch, wie das heiß war und wie ich gerutscht bin auf die Curbs hin. Gell? Auch nichts passiert, gar nichts passiert, nicht mal ein Kratzer, wie gesagt, dank der Schutzkleidung, da haben wir sie, aber das Motorrad sah nicht mehr so ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, das war vermutlich
peinlich. Gott, das war, ja, das war meine größte Peinlichkeit, das weiß ich heute noch sehr genau und das reicht so die nächsten 35 Jahre auch noch. Also, ich hoffe, das war's dann so.
Ja.
Aber dann wollen wir natürlich so nicht schließen, sondern es gab bestimmt auch irgendwelche Highlights. Also jetzt nicht die Runden, die du auf der Nordschleife dann vielleicht ohne Sturz beendet hast, sondern etliche. So richtige Dinger mit dem Motorrad, wo du denkst, boah, das erlebt man nur mit dem Motorrad, das ist echt noch richtig eingebrannt im Herzen.
Ich meine, Motorradfahren ist eine hochemotionale Angelegenheit, gell? Das wissen wir, glaube ich, alle. Und das ist ein unfassbar geiles Gefühl von Freiheit auch und von Abenteuer. Das heißt hier insgesamt, ob es jetzt die Reise ist, quer durch die Pyrenäen bis an Mallorca, also Fähre Mallorca oder auch ähnliches Korsika. Also die Urlaube, die Reisen mit der Dackelhütte hinten drauf, also pur Abenteuer und let's go. Das ist eigentlich immer noch so das Highlight eigentlich, was ich mit dem...
Also ich weiß jetzt nicht, ob jeder Dackelhütte verstanden hat.
Dackelhütte
also
ist ein kleines Zelt.
Genau, also das ist sorry. So jedem, ich weiß nicht, dass jedem Hörer so voll klar war. Dann denkst du nachher, reist die mit Hund? Ungewöhnlich, aber gut.
Ein kleines Iglu-Zelt, ja.
Ja, genau.
Danke jetzt.
Also ich wollte nur, bevor wir dann irgendwelche Leute verwirrt zurücklassen, wir wollen ja alle dabei
dass
haben.
Dass die Anrufe kommen.
Genau.
What's that?
Dann vielen Dank für deine Einblicke in sozusagen deine 35 Jahre Motorradzeit. Aber nochmal zurück zum Thema Geld und Führerschein. Darum dreht sich ja hauptsächlich hier. Wir haben jetzt gesprochen, so 125er Führerschein. Wir wissen, was es kostet. Wir wissen, wie viele Stunden auf mich zukommen. Wir wissen, welche Übungen ich machen muss. Und jetzt habe ich Blut geleckt. Bin jetzt 2 Jahre 125er gefahren und ich habe jetzt Bock weiterzufahren. Mhm. Was kommt denn dann auf mich zu? Wie geht's denn dann weiter? Was muss ich machen? Was steht als nächstes an?
Die sogenannte Aufstiegsprüfung dann auf die Führerscheinklasse A2. Mhm. Also der 125er heißt ja A1. Mhm. Und nach 2 Jahren Minimum kann ich dann auf A2, Führerscheinklasse A2 aufsteigen. 48 PS limitiertes Motorrad. Also ist wie so ein stufenweiser Zugang zu der unbegrenzten Klasse. A2, das heißt wieder im Klartext Antrag bei der Fahrschule, Antrag stellen, wieder beim Rathaus, geht das gleiche Prozedere wieder über Landratsamt zum TÜV. Ich brauche allerdings nicht nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs, sondern nur einen aktuellen Sehtest und ein aktuelles Passbild, falls ich mich verändert habe in den 2 Jahren. Und dann mache ich persönliche Sichtungen. Man muss in der Prüfung nur 4 Grundfahraufgaben fahren, sprich eine Gefahrbremsung aus 50 machen. Ein Ausweichmanöver aus 50, eine Kombiübung Bremsen, Lösen, Ausweichen aus 50 und eine Geschicklichkeitsübung langsamer Slalom. Das heißt 4 Übungen, die gucken wir uns nochmal an. Das ist praktisch ein Refresher zum A1-Führerschein. Da müssen wir ein bisschen nochmal drüber gucken, das ist wie eine kleine Fortbildung zu sehen. Und es sind aber keine Pflichtstunden vorgesehen oder so, nur diese 4 Sonderfahrten, bisschen Disziplin im Straßenverkehr, bisschen Kurven fahren und dann machen wir Prüfung.
Okay.
60 Minuten Prüfungsdauer, aber keine Theorieprüfung erforderlich oder so, es ist wirklich nur die praktische Prüfung, wo es keine Pflichtstunden gibt mit, wie gesagt, 60-minütiger Prüfungsdauer.
Nun habe ich eine Frage. Du hast gerade gesagt, nach 2 Jahren kann ich aufsteigen. Ich kann ja jetzt auch den Führerschein, den 125er, erst mit 16,5 machen. Muss ich dann auch quasi 2 Jahre warten? Also kann ich dann erst mit 18,5 den nächsten machen oder mit 18 quasi erst?
Du fängst praktisch im Idealfall, wenn du ganz früh dran bist, mit 15,5 an, dann hast du mit 16 den A1 und dann kannst du genau 2 Jahre draufsetzen, mit 18 dann den A2. Und wieder mit 20.
Aber prinzipiell ist das, die Übergangszeit ist quasi, ich muss 18 sein, um den A2 dann machen zu dürfen.
Du brauchst immer die 2 Jahre vor Besitz A1. Also die 2 Jahre müssen voll sein.
Okay.
Ab Erteilung, Führerscheinerteilung und
okay.
A1, genau. Aber plus
den
2 Jahre.
A2, den kann man ja auch als 18-Jähriger als direkt machen.
Genau. Ohne die A1-Vorerfahrung. Also wenn ich jetzt noch keinen Motorradführerschein habe und mache direkt A2, dann muss ich 18 sein, ja. Und okay. Dann habe ich aber auch ein bisschen anderes Programm. Dann habe ich ja das gleiche Programm wie beim A1, also auch die 12 Sonderfahrten. Und wenn ich die Aufstiegsprüfung mache von A1 Vorbesitz auf A2, dann brauche ich eben keine Sonderfahrten. Dann mache ich Fahrstunden, soweit, dass ich prüfungsreif bin, wie gesagt, mit den 4 Prüfungsübungen und geht dann zur Prüfung. Ohne die, Theorie, ohne Sonderfahrten.
Und die 4 Sonderfahrten, sag ich mal, muss man nehmen. Da kann man nicht sagen, ich würde jetzt gerne nur einmal so eine Stunde nehmen und dann direkt die Prüfung machen, oder wie sieht es aus?
Doch, das ist gut, dass du fragst, Jamie. Das ist so, dass ich, wenn du jetzt kommst mit deinem A1-Führerschein, kommst zu mir, sage ich, also gut, wir machen eine Sichtung, du zeigst mir, was du kannst. Mhm. Und ich muss dich noch ein bisschen disziplinieren. Das kann sein, dass wir mir in einem Date mit 90 Minuten fertig damit.
Gut, weil ich glaube, das hat meine Fahrschule nämlich mir so gesagt, dass ich da auch direkt eine Stunde nur nehmen kann und dann losfahren kann.
Ja, weil du musst dich ja auf das 48 PS Motorrad, also auf das A2 Motorrad schon einschießen, umgewöhnen und die 4 Übungen eben fahren können auf dem Motorrad. Und da kann es gut sein, das kannst du innerhalb von 90 Minuten, hast du das drauf und dann können wir direkt Prüfung planen.
Okay.
Ja, genau.
Ja, Jamie, du klingst sehr interessiert. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, also für mich geht's erstmal nach dem Abitur in Urlaub und dann wahrscheinlich mit 19 erst, mache ich erst mit 19 den Führerschein, den größeren.
Und wo nimmst du dann das Geld her? Arbeitest du nebenher?
Also ich arbeite jetzt gerade in der Kneipe, also in einem Restaurant, barmäßig. Und da kriegt man schon ganz gutes Geld. Also ich würde sagen, als Schüler ist das echt super gut, mit dem Trinkgeld noch dazu obendrauf und dem Stundenlohn kann man sich echt nicht beschweren.
Okay, aber du hast dann schon so ganz fix vor Augen, jetzt mal nach dem Urlaub, den du ja jetzt sozusagen schon skizziert hast, dass du auf jeden Fall weiter beim Motorrad dranbleiben willst und du machst doch A2 und du willst dann auch ein A2-Motorrad fahren, eventuell das von deiner Schwester dann wieder. Wie ist da der Plan? Gibt's da einen Plan?
Also ich habe mir jetzt noch keinen Plan ganz genau überlegt. Also ich meine, natürlich einfach mal den Führerschein machen und dann gucken, was auf einen zukommt. Und das Motorrad ist ja noch nicht ganz sicher, welches ich da fahren werde. Also ich glaube nicht das von meiner Schwester, weil die hat ziemlich viel Spaß mit ihrem Motorrad.
Okay.
Und ich glaube, das will die auch noch ein paar Jährchen behalten.
Okay.
Und der hat jetzt vor kurzem, glaube ich, auch den ganz großen Führerschein gemacht oder macht ihn irgendwann bald noch. Ich weiß nicht genau. Und tatsächlich glaube ich, dass sie bei dem Motorrad bleiben wird.
Okay, und wenn du jetzt nicht sozusagen das Motorrad deiner Schwester übernehmen kannst, was würdest du, wenn du genug Geld in der Kneipe mit Trinkgeld und allem beisammen hättest, wo würdest du das Kreuzchen machen? Was findest du geil?
Da machen wir jetzt kein Ratespiel.
Nee, das ist kein Ratespiel. Wir können natürlich, jetzt, ich glaube, man ist immer die Zeit weg, aber du kannst gerne sagen.
Da würde ich die KTM 96 nehmen.
Die SMCR.
Genau.
Dann natürlich nur wichtig, als Tipp, damit du halt nicht bei Bremsübungen immer auf der Nase liegst, ab 2014, dann gibt's nämlich ABS. Das spart. Und man kann es sogar ausschalten, wenn man möchte. Also das immer noch, wenn man noch mal Reflexe üben möchte.
Ja.
Von 2014 bis 2016. Danach gab's die ja kurz nicht, aber bei den neuen kannst du es nur hinten ausschalten.
Ja.
Nee, Jens, der SMCR-Experte.
Ich habe eine 2014, von daher, also.
Vielleicht überlegen.
Ja, wir können ja mal reden. Wir sind ja, du hast ja meine Nummer quasi.
Ja, genau.
Vielleicht brauche ich auch was Neues.
Es ist ja wirklich auch so, bei der Aufstiegsprüfung muss man sagen, von A1 auf A2, was dir jetzt vorschwebt, da brauchst du natürlich lange nicht mehr das Geld in die Hand nehmen. Das heißt, du hast einmal investiert mit dem A1 und zur Aufstiegsprüfung, Aufstiegsführerschein, da bist du mal locker bei 400 €, bist du da dabei, locker.
Okay.
Mit denen, also wenn du wirklich gefahren bist jetzt.
Aber das sind ja dann eigentlich nur die Kosten, die man dann für die Prüfung zahlt. Weil ich glaube, das sind ja 300 €, die man da zahlen muss, um die Prüfung machen zu dürfen. Ja, diese Anmeldegebühren?
Sagen wir mal, das ist eine Anmeldegebühr, die habe ich jetzt in dem Fall auf 50 Euro.
Mhm. Ah, okay.
Für den Verwaltungsaufwand des Gedöns. Dann machst du eine Doppelstunde, wenn es jetzt ideal läuft, da bist du bei 120 Euro plus die Prüfung. Na, da bist du also bei unter 400 Euro. Was natürlich, Fahrschulgebühr, na, da kommt der TÜV, kommt da nicht dazu und die, das Landratsamt, die haben ja auch so jeweils ihre Gebühren, aber rein Fahrschulgebühren ist das dann wiederum wirklich überschaubar.
Okay,
gut.
Wenn man danach noch weitermachen möchte, also es gibt ja A1 hatten wir jetzt besprochen, den A2 hatten wir jetzt besprochen. Yep. Dann mit 20 kann ich ja den A machen.
Gleiches Prozedere nochmal. Genau dasselbe. Okay. Nochmal. 2 Jahre Vorbesitz und dann genau die 4 Übungen und die praktische Prüfung, keine Theorie. Also genau dasselbe nochmal.
Okay, und wenn ich jetzt keinen A1 und A2 davor hatte, wann darf ich dann den A machen?
A direkt nennt sich das, genau ab 24. Dann okay. Ist so der Direkteinstieg in die große Führerscheinklasse. Ist aber genau der gleiche Aufwand wie mit A1 auch. Das heißt, wir sind dann auch beim entsprechenden Theorieunterricht, wobei die ja in der Regel den Autoführerschein schon haben. Dann brauchen wir keine 12 Stunden Theorie mehr, Grundstoff, sondern nur noch 6 plus eben den motorradspezifischen Unterricht. Dann sind wir bei 10.
Aber wir können jetzt mal kurz so kostenmäßig zusammenfassen, wenn ich halt einen A1-Führerschein mache, also mit 16 Jahren starten möchte, da bin ich so bei 2,5, hast du gesagt. Und jeder weitere Aufstieg ist dann so, je nachdem, wo man noch ist, sage ich mal roundabout 500 Euro mit TÜV-Gebühr, allem ja, Pipapo ja, ungefähr. Ja. Mhm. Wir sind natürlich jetzt im Jahr 2023, wir haben 10% Inflation, es kann natürlich immer ein bisschen teurer werden, aber dann hat man so eine grobe Hausnummer, also sprich, man wäre so mit 3.500 Euro Status jetzt von 125er Führerschein bis zum offenen Führerschein durch. Mhm. Fahrschulmäßig zumindest.
Da musst du schon sagen, was du halt jetzt mit 16 investierst, das ist ohne viel Geld, finde ich, weil die Ausrüstung kommt ja auch dazu, das Bike kommt dazu und so weiter. Aber es amortisiert sich eben mit den Jahren. Dafür kriegst du nach 2 Jahren einen extrem günstigen A2-Führerschein und nach weiteren 2 Jahren extrem günstigen A-Führerschein. Und du hast sonst den stufenweisen, also sanften Einstieg in die große Klasse. Das ist...
Und wie ist es bei deiner Fahrschule? Weil bei meiner Fahrschule war es so, dass man da auch noch einen Rabattcode für die Kleidung bekommen hat. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz praktisch, vor allem für die neuen Schüler.
Ja, ist bei uns tatsächlich auch so, dass das Louis oder Polo da 15 und 20% geben über Ausbildungsvertrag, über Fahrschulstempel. Also das ist ein sehr, sehr schönes Miteinander eigentlich. Mhm. Ja, bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ja.
Da wäre natürlich sofort die Frage, und diese Rabattcodes kriegen dann die Schüler schon, während sie quasi Theorie bei dir machen?
Ja, schon zur Anmeldung mit.
Genau, okay. Ja, weil dann, die brauchen ja quasi die Klamotten dann schon, wenn sie dann entsprechend eigentlich starten wollen.
Sonst ganz genau. Und in der Lektion 1 rede ich ja über Motorradschutzkleidung. Mhm. Und dann ist das eigentlich optimal. Dann gehen die zusammen mit diesem Know-how einfach schon oder mit diesem Grundwissen da und ihrer Rabattkarte dann entsprechend zum Händler, zum Super. Shoppen. Ganz genau.
Gino, du hast ja jetzt schon ganz schön viele Fahrschüler begleitet. Wie viele machen dann am Ende den Schritt zum A2-Führerschein und wie viele ziehen dann auch wirklich durch bis zum A-Führerschein?
In Prozent?
Ja, so ja, weil
das variiert. Es ist tatsächlich schwierig zu sagen. Das sind immer so mal mehr, mal weniger. Und wie wichtig ist das Auto dann? Wie wichtig ist das Auto? Also, gar nicht mal, ich würde vielleicht die Hälfte davon, so ganz grob.
Echt? Ja, wow, ich hätte gedacht, mehr.
Okay. Viele sagen, jetzt mache ich erstmal Auto. Liegt natürlich einfach auch an der Kohle und sagen, weil es ist ja egal. Ich habe, wenn ich den A1-Bonus verliere, ich ja nie. Das heißt, wenn ich nach 10 Jahren sage, jetzt will ich doch wieder aufs Motorrad, dann habe ich diesen Bonus der nur Aufstiegsprüfung trotzdem. Mhm. Das heißt, ich verliere nichts. Und deswegen sagen viele, jetzt mache ich erstmal Auto, weil das ist cool und es ist im Winter wärmer und so. Aber die kommen dann später. Also ich habe viele, die eben nicht mit 18 gleich kommen, sondern eher dann mit Mitte 20 oder halt später, weil die verlieren nichts.
Die können dann auch gleich den A-Führerschein machen oder müssen die dann trotzdem noch den A2-Führerschein machen?
Ja, du brauchst den Stufen. Also um den Bonus zu kriegen, brauchst du dann wirklich den stufenweisen Zugang über A2, trotzdem du jetzt dann Mitte 30 wärst oder so. Ja, genau.
Jetzt hat die Gine schon ganz oft das Wort Auto erwähnt. Was wollen wir eigentlich immer hier ausklammern? Wir reden ja über 125 Euro Motorräder. Ein quasi böses Wort, aber wir wollen es natürlich nicht verteufeln, weil es natürlich Realität für viele da draußen. Bei dir auch, Jamie?
Ja.
Also auch Autoführerschein?
Habe ich, ja.
Und wir verlieren dich aber nicht von den zwei Rädern. Also du bleibst der Sache treu, oder?
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, weil das wäre schade.
Nee, Motorrad will ich auf jeden Fall noch beibehalten.
Okay.
Aber ich finde, es ist beides ganz cool.
Ja, wollen wir nicht abstreiten. Trotzdem habe ich noch eine Frage, bevor wir gleich schon am Ende sind. Du hast jetzt groß die Vorteile beschrieben, Gene, vom 125er Führerschein bis zum offenen Führerschein, dass die Schritte eigentlich relativ einfach sind. Wenn ich dann aber einen Autoführerschein mache, habe ich dann auch sowas wie einen Bonus dann, ich weiß, wir wollen nicht über Autos reden, aber viele von euch da draußen werden ja vielleicht ja irgendwann einen Autoführerschein machen. Also ja, profitiere ich davon auch, dass ich halt schon so viel Theorie-Stunden zumindest gemacht habe und ein bisschen Fahrerfahrung habe, oder ist das einfach dann Autoführerschein Status Null?
Du profitierst auf jeden Fall in Sachen Theorie, halbe Grundstofftheorie, das heißt 6 statt 12. Diesen okay Bonus hast du auf jeden Fall. Und du profitierst wahnsinnig. Also ich merk's deutlich, wer schon A1 fährt, hat's mit dem Autoführerschein
vielleicht
sehr, sehr viel leichter, weil okay der schon weiß, wie Straßenverkehr tut. Die Vorkenntnisse sind natürlich unbezahlbar. Das heißt, deutlich ja.
Okay, das ist doch super. So. Und
das ist dann auch, ich habe noch eine Frage.
Also hast du eine Frage? Entschuldigung.
Wenn man dann, man hat ja dann schon Theorieprüfung gemacht mit dem Motorrad. Mhm. Muss man dann weniger Theorie mit dem Auto machen oder wie läuft
ja,
das?
Ja, wir, also weniger Theorieunterricht, das okay heißt die Hälfte vom Grundstoff, plus halt autospezifisches Zeugs. Die Theorieprüfung an sich verläuft aber gleich, du kriegst gleich weniger Fragen. Dann okay darfst du aber auch weniger Fehler machen. Das heißt, so hält sich die Waage, ne, im Anspruch.
Ja. Gut. Wenn jetzt sonst
also ich habe keine Fragen mehr.
Ich auch nicht, unsere Zettel sind aufgebraucht.
Jamie, hast du noch eine Frage?
Ich kann nur noch sagen, wie lange ich für meinen Führerschein A1 gebraucht habe. Vielleicht ist es noch ganz interessant.
Ja, gerne, hau raus.
Also bei mir ging es relativ fix, trotz dass Corona war.
Ja.
Ich glaube, ich habe im Januar, Februar angefangen und so einen Crashkurs gemacht, also Theorie in einer Woche. Und dann musste ich auch nur 3-4 Wochen auf meine Theorieprüfung warten.
Ja.
Und es war super, weil die habe ich wirklich ganz kurz vor dem 6-wöchigen Lockdown gemacht.
Okay.
Und dann musste ich aber auch nochmal 6 Wochen warten, bis ich dann mit dem Praxisteil anfangen konnte. Und ab dem Praxisteil ging es dann auch wieder relativ schnell. Auch mit den Fahrstunden, die ich auf dem Übungsplatz gemacht habe, ging es doppelt so schnell.
Okay, also das unterstreicht ja nochmal, was Gine gesagt hat, wenn, genau, wenn ihr die Option habt.
Und man hat natürlich auch ein bisschen weniger Geld gezahlt.
Definitiv.
Genau, ja genau, also das kann sich schnell auszahlen, halt vorher üben. Ganz dicker Tipp. Gine, wenn ich noch Fragen hätte, die ich persönlich nicht beantworten kann, aber ich möchte auf dich zukommen. Wo erreicht man dich? Gibt es eine Webseite? Gibt es eine Telefonnummer? Was kannst du uns verraten?
Ja, ich kann euch alles verraten. Die Website ist im Moment in der Mache, das heißt, der Zeitpunkt ist ungeschickt. Aber mich gibt's in Urbach, das ist bei Schondorf im Remstal, unter Gines Fahrschule, und die Telefonnummer ist die 07181 99 51 33, und da gibt es auch eine Bandansage dann mit der entsprechenden Handynummer, auf der ich natürlich eher erreichbar bin wie im Büro, weil alles ich sitze ja auf dem Motorrad.
Sehr gut. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Angelina, vielen Dank an Gine, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Jamie. Ich glaube, wir haben ganz
danke
viele
dir,
Themen.
Jens, dass du ja.
Ich glaube, wir haben ganz viele Themen rund um die 125er Fahrschulen, das Geld beantwortet und ganz viele Fragen auch gestellt dazu. Ich sage euch nur vielen Dank fürs Zuhören und allen unseren fleißigen 125er Champs, Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen. Folge 5 folgt demnächst. Also bleibt gespannt, seid uns gewogen und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Ciao, ciao.
Danke.